Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ich heute Morgen diesen Gottesdienst mit euch gemeinsam erleben darf. Ich freue mich, dass wir die Kinder in unserer Mitte haben. Ich freue mich über die Jugendlichen, über die Erwachsenen, über die älteren Geschwister. Ich freue mich, dass wir, und ich wünsche das jetzt, wie wir das in diesem Lied gehört haben, in die Gegenwart Gottes treten können, in die Gemeinschaft mit ihm. Das ist das, was wir brauchen, das ist das, was uns erfüllt, das ist das, was uns Segen erleben lassen wird. Ich weiß nicht genau, ich hörte eine Schwester beten heute Morgen. Ja? Liebe Schwester, dein Gebet ist erhört worden. Du hast in dem Sinne gesagt, Herr, lass die Gäste in unserer Mitte sich wohlfühlen. Und wisst ihr, ich für meinen Teil, ich kann das sagen, das ist so. Heute Morgen fragte mich jemand, habt ihr eine gute Zeit hier? Ich sage, ja, das fällt uns in Pforzheim nicht schwer. So, ich möchte das an euch zurückgeben und ich glaube, ich tue das auch im Namen unserer Jugendgruppe, die mitgekommen sind. Wir sind euch dankbar für die Einladung, die ihr Jugendlichen ausgesprochen habt, dass wir in eurer Mitte sein können. Wir schätzen das, schätzen die Verbundenheit, schätzen auch die Zeit mit euch. Und ich möchte auch ganz bewusst euch Eltern ein Dankeschön sagen, die ihr das möglich gemacht habt. Und ihr bringt einen Einsatz. Ihr habt gestern Teile dieses Tages für uns geopfert. Wir waren gestern in Stuttgart gewesen, kommen hierher. Und ja, hier sind Leute, die gearbeitet haben, die uns ein Abendbrot vorbereitet haben, die auf ihre Familien verzichtet haben. Dankeschön. Ich hoffe, dass euch bewusst ist, dass ihr damit auch einen Dienst für Gott tut. Und ich hoffe, dass Gott euch das vergilt, dass ihr das als ein Segen von Gott wahrnehmt. Ich darf ganz herzliche Grüße mitbringen von unseren Geschwistern in Herford. Wir haben letzte Woche darauf hingewiesen, dass wir hier in Herford, in Pforzheim sein werden. Und ich bin überzeugt und weiß, dass Geschwister für uns beten und dass wir verbunden sein dürfen. Nach einer Jugendstunde bei uns in Herford bekomme ich von unseren jungen Leuten eine Einladung. Hast du Lust, mit uns zu McDonald's zu kommen? Naja, wenn die Jugendlichen schon was mit Älteren zu tun haben wollen, dann nimmt man diese Einladung in der Regel gerne an. Und ich wohne ein bisschen weiter weg von Herford, das ist so etwas über eine Stunde und wir haben Samstagabend unsere Jugendstunde. Und wir haben eine Abmachung mit meiner Frau. Wenn ich in Herford losfahre, dann melde ich mich bei ihr. Dann weiß sie so ungefähr Bescheid, wann ich nach Hause kommen werde. Und das ist einige Jahre her, wie gesagt. Und damals ging bei McDonald's noch keine Kartenzahlung. Ich fahre zur Sparkasse, wollte Geld abheben. Und wir haben da eine Sparkasse in Herford. Kannst du mit dem Auto ranfahren? Und während ich das tue, rufe ich meine Frau an. Naja, dann fragt sie so, wie war die Jugendstunde und so. Und naja, ich erzähle ihr das. Und mit einmal fragt sie mich, und was machst du bei der Sparkasse? Und wisst ihr, ich war im ersten Moment erschrocken gewesen. Ich dachte, was machst du bei der Sparkasse? Ja? Erzähle ich ihr das. Und da fällt mir ein, wir haben uns gegenseitig auf unseren Telefonen freigeschaltet, dass wir uns orten können, wo wir sind. Naja, und wenn ich mich nicht rechtzeitig melde, dann guckt meine Frau schon mal, wo ist der eigentlich? Und sieht mich jetzt hier halt bei der Sparkasse. Und warum sage ich uns das? Es gibt eine Frau, die Bibel berichtet uns von ihr, die hat einerseits eine komplett andere Erfahrung gemacht, aber doch auch eine ähnliche. Ich möchte euch mal einen Vers vorlesen, der uns heute Morgen in gewisser Hinsicht als Text dienen soll. Ich werde uns die Textstelle noch nicht nennen. Ich glaube, ihr wisst, oder die meisten werden es wissen, aber und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, gewiss habe ich hier den gesehen, der mich angesehen hat. Wer war das? Hagar. Haben die Älteren den Kindern die Möglichkeit genommen zu antworten. Dankeschön. 1. Mose Kapitel 16, Vers 13. Einigen von euch wird bewusst sein, dass das die Jahreslosung für das Jahr 2023 ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, gewiss habe ich hier den angesehen oder den gesehen, der mich angesehen hat. Und ich möchte heute Morgen über das Thema sprechen, ein Gott, der mich sieht. Ich weiß nicht, was das für Empfindungen bei dir auslöst, wenn du dieses Thema hörst. Ein Gott, der mich sieht. Das ist auch mein erster Hauptpunkt, den ich mir hier notiert habe. Und wisst ihr, ich glaube, diese Tatsache ist für uns eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Das müssen wir uns bewusst machen. Weil, und davon bin ich überzeugt, diese Tatsache verändert unser Leben. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst sind, zu jeder Zeit bewusst sind, dass der Herr uns sieht, dann wird das unser Leben zu jeder Zeit verändern. Es wird unser Verhalten verändern. Viele von euch sind Autofahrer. Ihr habt das bestimmt schon mal mitbekommen. Ihr seid auf der Autobahn unterwegs. Richtgeschwindigkeit ist bei uns 130. Manchmal hast du Tempolimits. Und du bist unterwegs. Wir kennen uns Autofahrer ja zum großen Teil. Und plötzlich hast du das Gefühl, irgendwas ist anders. Die Leute fahren total gesittet. Sie blinken, wenn sie die Fahrspuren wechseln. Sie halten sich an die Geschwindigkeit. Wahrscheinlich macht noch jeder einen Schulterblick beim Fahrspurwechsel. Und du denkst, was passt hier nicht? Und dann siehst du so vorne in 50, 100 Metern, da fährt ein Polizeiauto. Ja, und plötzlich verhältst du dich anders. Du weißt, was du zu tun hast. Und ihr Lieben, ich glaube, wenn wir uns immer bewusst sind, dass Gott uns sieht, das wird einen Einfluss auf unser Leben haben. Das wird uns verändern. Und deswegen ist diese Erkenntnis für uns wirklich wichtig. Weißt du, weil Gott ein Gott ist, vor dem du dich nicht verstecken kannst. Und das ist etwas, was uns auch bewusst sein sollte, auch wenn wir vielleicht glauben oder es uns nicht bewusst ist, dass Gott uns sieht, sieht er uns trotzdem. Psalm 139 von David, ihr kennt diesen Psalm, wo er sagt, ob ich liege, ob ich aufstehe, ob ich gehe, jedes Wort, das ich rede, jeder Gedanke, selbst wenn ich vor dir fliehen wollte, Gott, es ist unmöglich, dass ich mich vor dir verbergen könnte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir schmunzeln manchmal über unsere Kinder, nicht wahr? Weiß nicht, vielleicht kann sich ein Kind erinnern, wenn es mal Verstecken gespielt hat, als wir vielleicht ein bisschen kleiner wart als heute so. Und wenn man dann Verstecken spielt, dann hält man die Augen zu und man denkt, wenn ich niemanden sehe, dann sieht mich auch niemand. Ja, ist manchmal so. Ich sehe hier Zustimmung von den Kindern. Und wisst ihr, wir Erwachsenen, wir verhalten uns manchmal ähnlich. Wir glauben, wenn wir Gott nicht sehen, dann sieht er uns auch nicht. Wir glauben, manches vor Gott verstecken zu können. Wir glauben, manchmal eine Fassade aufbauen zu können, ohne Konsequenzen dafür tragen zu müssen. Aber dem ist nicht so. Gott ist ein Gott, der sieht. Und das ist eine wichtige Erkenntnis. Wisst ihr was? Gott ist nicht nur ein Gott, der uns sieht. Gott ist auch ein Gott, der zu uns redet. Wir sehen das an dem Beispiel von Hagar. Wir werden gleich ein bisschen auf ihre Geschichte eingehen. Aber Gott hat Hagar nicht nur gesehen. Gott hat durch den Engel des Herrn, wie das Wort es uns sagt, auch zu ihr geredet. Und ihr Lieben, warum ist das so bedeutend? Warum ist das so wichtig, dass Gott uns nicht nur sieht, sondern auch zu uns redet? Ganz einfach, was hätte Hagar davon, wenn Gott sie nur gesehen hätte? Wisst ihr, ich bin als Kind in der DDR groß geworden. Meisten von euch ist das ein Begriff. Bis zu meinem 12. Lebensjahr lebte ich da. Und es gab in der DDR einen Staatsapparat, die Stasi. Ich habe einmal die Akte meiner Eltern angefordert. Da gibt es eine Akte und wisst ihr, ist ganz genau beschrieben. Ein Grundriss unseres Hauses. Wir können nachvollziehen, wann jemand zu uns zu Besuch war. Wir wissen, dass meine Mama der Sekte der Gemeinde Gottes angehört. Wir wissen, als mein Vater zu Besuch in Westdeutschland war, was er mitgebracht hat, wem er welche Geschenke gegeben hat. Aber wisst ihr, zu dem Zeitpunkt, als man das in Erfahrung gebracht hat, hat keiner mit uns geredet. Man hat uns nur beobachtet. Wir wurden ausspioniert. Merkt ihr, wie wichtig es ist, dass Gott nicht nur uns Menschen sieht, sondern dass Gott auch zu uns redet. Das ist ungeheuer wichtig für uns, weil dadurch nutzt Gott die Gelegenheit, uns eben zu verändern. Ich möchte das Bild in einer etwas anderen Art gebrauchen. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie das bei euch hier ist und ich möchte nicht mit dem Finger auf andere zeigen, aber ich kann mir vorstellen, da wo Menschen zusammenleben, da wo Menschen in einer Gemeinschaft zusammenkommen, da kommt es vor, dass Menschen auch über andere reden, aber nicht mit den anderen reden. Und wisst ihr, es kann ein Problem sein. Das Erste schadet ganz häufig dem Ansehen derer, über die man spricht. Das Zweite, mit ihnen zu reden, würde ihnen helfen. Und weißt du, die Tatsache, dass Gott dich nicht nur sieht, sondern auch mit dir redet und mit mir redet, ist der Grund dafür, dass er uns helfen will. Dass er uns Dinge in unserem Leben klar machen will. Dass er uns verändern will. Ich weiß nicht, ob du schon einmal Menschen beneidet hast, die uns die Bibel schildert, zu denen Gott so direkt geredet hat. Ja, ich sehe Zustimmung, genau, mir geht das auch so. Wisst ihr, von Mose oder im Zusammenhang mit Mose heißt es 51 Mal, der Herr sprach zu Mose. Und 90 Mal, der Herr redete mit Mose. Und ich bin überzeugt davon, dass wir nicht alle Gelegenheiten in der Bibel erwähnt finden, wo das passierte. Das ist besonders, oder? Und ich glaube, wir wünschen uns das. Aber dann ist mir eines aufgefallen. Im Hebräerbrief lesen wir etwas über Mose, Kapitel 11, ja, die Glaubenshelden. Und da heißt es von Mose wie folgt: Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete den Zorn des Königs nicht. Durch den Glauben. So, ihr Lieben, was ist die Begründung? Was war der Treibstoff seines Glaubens? Wisst ihr das? Wie begründet der Hebräerbriefschreiber das? Ja, durch den Glauben, aber was war der Treibstoff, ihr versteht den Gedanken, ne? Was war der Treibstoff seines Glaubens? Was hat diesen Glauben am Leben erhalten? Denn er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Schaut mal, die Bibel sagt, Gott redete mit ihm, Gott sprach zu ihm. Aber das, was seinen Glauben lebendig gehalten hat, war diese Tatsache, dass eben Mose sich an den er nicht sah, so eng hielt, als sähe er ihn. Und ich glaube, dieses Bewusstsein öffnet unser Ohr, unser inneres Ohr für das Reden Gottes. Da gibt es einen Zusammenhang, das glaube ich. Da, wo wir uns in Gottes Gegenwart begeben, ja, da, wo wir so tun, er ist hier neben mir, da öffne ich mich ihm und da kann er zu mir reden. Deswegen ist unsere stille Zeit mit ihm so wichtig, ja, dass ich mir diese Zeit nehme, dass ich dieses Bewusstsein habe, ja, er ist hier, den ich mit meinen Augen nicht sehe. Und dann werden wir ihn hören können. Und ich bin so dankbar, dass Gott einen Weg gefunden hat, zu uns und mit uns zu reden, da, durch dieses Wort. Und dafür müssen wir uns Zeit nehmen. Gott offenbart sich in der Bibel. Gott redet durch die Bibel zu uns. Und durch dieses Wort spricht er zu uns. Und wir können eben durch das Gebet, durch das Stille sein, durch das Arbeiten mit dem Wort, können wir eben auch mit Gott reden und ihn dann wieder erleben. Ja, er ist ein Gott, der uns sieht. Ganz kurz, was macht diese Aussagen so besonders? Wisst ihr, was mich bewegt, was mich tief beeindruckt, ist die Tatsache eben, dass Gott mit uns kleinen, unbedeutenden Menschen reden will. Dass er mit uns Gemeinschaft haben will, dass er mit uns Kontakt haben will und dass er eben Interesse an mir und an dir zeigt. Wer immer du heute bist, ob du Kind bist, ja, Gott hat Interesse an euch Kindern. Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Ganz besonders. Gott hat Interesse an den jungen Menschen. Gott hat Interesse an den Erwachsenen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, ihre Familien haben. Gott hat Interesse an euch älteren Geschwistern, die ihr den Lebensabend verbringt. Gott zeigt uns ganz klar, dass er Interesse an uns hat. Psalm 11, Vers 4. Ich möchte euch das einfach kurz durch Bibelworte belegen. Psalm 11, Vers 4. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel. Seine Augen sehen herab. Seine Blicke prüfen die Menschen. Besonderer Vers. Ich will mich kurz fassen. Psalm 14, Vers 2. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschen herab, um zu sehen, ob jemand klug sei und nach ihm frage. Psalm 33, wir haben das in der Einleitung gehört, Vers 13. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Entschuldigt, Vers 13. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschen. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf der Erde wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz und gibt Acht auf ihre Werke. Nicht nur im Alten Testament, auch im Neuen Testament finden wir das. In Hebräer 4, Vers 13. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt ihm offen und ungeschützt vor den Augen dessen da, dem wir Rechenschaft geben müssen. Weißt du, Gott hat Interesse an uns. Und ich möchte das auch aus einem noch etwas anderen Blickwinkel mit euch teilen, in Form eines Zeugnisses. Ich habe das Silvester bei uns in Herford gesagt und das bewegt mich, das berührt mich und ich hoffe, dass es euch eine Ermutigung ist. Wir haben mit meiner Frau Ende letzten Jahres einen kleinen Urlaub machen können und auf der Rückreise hat sich unser Flug verspätet. Wir kommen auf dem Flughafen an und haben uns ziemlich spät auf den Weg nach Hause begeben und wir hatten ungefähr 3 Stunden zu fahren. Irgendwann sind wir von der Autobahn runter. Meine Frau fragt mich, bist du noch fit? Und ich sage, ja, es geht. Es war jetzt schon kurz vor Mitternacht, vielleicht auch schon kurz danach. Und ich sage, es ist okay. Und dann hat sie ein wenig geschlafen. Und wir fahren diese Strecke oft. Ja, man kennt sie dann irgendwann im Schlaf. Du weißt, kennst jeden Blitzer, der irgendwo steht. Und naja, ich von der Autobahn runter auf die Bundesstraße, habe den Tempomat auf 110 und fahre so. Und wisst ihr, bin in meinen Gedanken, reflektiere ein bisschen den Tag, das tun wir, ja. Wir erleben einen schönen Tag, wir denken darüber nach. Was mir nicht bewusst wird oder erst später bewusst wird, ich war komplett abwesend. Ich bin in einen Zustand eines Tagtraums geraten. Ich habe gesehen, und ich war komplett abwesend. Ich habe keine Erinnerung mehr. Und plötzlich blitzt es bei 110 in einer 70er-Zone. Und wisst ihr, ich bin total erschrocken. Und das kann nicht sein. Ich meine, ich habe das nicht mit Absicht gemacht. Wir machen das nie mit Absicht, wenn wir geblitzt werden. Ne? Ihr versteht meinen Gedanken. Und jetzt fängt das in meinem Kopf an zu rattern, was das alles für Konsequenzen hat. Ja. Wir hätten den Führerschein abgeben müssen. Einer unserer Jugendleiter, der Eduard Hagel, der ist gerade in Bolivien. Jetzt muss ich meine Frau, wir wohnen über eine Stunde von Herford weg, jetzt wird meine Frau mich zur Jugendstunde fahren müssen. Ich meine, diese ganze Wirkung nach außen. Und wisst ihr, es geht mir nicht gut dabei. Und ich habe jetzt noch ungefähr 40 Minuten bis nach Hause und mein Kopf arbeitet. Und ich komme nach Hause. Ich habe gesagt, Gott, ich traue mich nicht, dich darum zu bitten, dass das nicht passiert. Wisst ihr, das war eine moderne Säule, die per Funk verbunden ist, wo das Bild gemacht wird und ehe du zu Hause bist, ist es schon bei der Behörde. Und ich sage, Gott, ich traue mich nicht. Aber du kannst es möglich machen. Wisst ihr, es vergeht eine Woche, 2 Wochen. Du gehst jeden Tag zum Briefkasten. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. So, es vergeht ein Monat. Es vergehen 2 Monate. Und ich fange an, darüber nachzudenken. Und wisst ihr, plötzlich wird mir eine Sache klar. Ich gehe das immer wieder durch. Und ihr Lieben, plötzlich wird mir eine Sache klar. Wenn es nicht geblitzt hätte, und ich habe diese tiefe Überzeugung, dann hätte ich euch heute Morgen diese Predigt nicht gehalten. Weißt du, was Gott gemacht hat? Er hat aufgepasst. Und letzten Sonntag sind 3 Monate vergangen. Und nach 3 Monaten sagt das deutsche Gesetz, es ist verjährt. Wir werden dich dafür nicht mehr zur Rechenschaft ziehen. Und wisst ihr, ich gebe Gott die Ehre dafür. Weil er aufgepasst hat. Ihr Lieben, Gott ist ein Gott, der uns sieht. Und ich möchte dir das mitgeben. Vielleicht gehst du gerade durch schwere Zeiten. Vielleicht kämpfst du gerade in deinem Alltag. Vielleicht weißt du gerade nicht, wie es weitergehen soll. Weißt du was? Ich möchte dir sagen, Gott ist ein Gott, der sieht. Ich merke, ich komme mit meiner Zeit schlecht hin. Lasst uns zu Hagar kommen. So ein bisschen. Diese Geschichte verbindet uns ja mit Hagar, ja? Und ich habe jetzt noch 3 Punkte. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Mein erster Punkt zu Hagar. Nein, ich mache das anders. Wisst ihr, was der Name Hagar bedeutet? Gott sieht mich? Nicht ganz. Das ist das, was sie empfunden hat, was sie ausgesprochen hat. Bitte? Das habe ich leider nicht gesagt. So, wisst ihr, der Name Hagar bedeutet Flucht. Wisst ihr, das ist so interessant. Wir haben gestern so ein bisschen darüber gesprochen, ob das Zufall gewesen ist, wie Gott oder wie Menschen ihre Namen bekommen haben, häufig im Alten Testament. Und wisst ihr, mir fällt auf, als ich das Wort dann gelesen habe und mir das bewusst wurde, Hagar bedeutet Flucht. Hagar war in ihrem Leben auf der Flucht. Genau. Sie war auf der Flucht vor Sarah. Wie kam das dazu? Ich werde verzichten, jetzt aus 1. Mose 16 diesen Abschnitt zu lesen. Aber ich habe mir zum ersten Punkt notiert, Vers 1 bis 6. Ich weiß nicht, ob du die Predigt manchmal nacharbeitest. So, Verse 1 bis 6 passen gut zu dem ersten Punkt. So, sie ist auf der Flucht vor Sarah. Schaut mal, Sarah und Abraham haben eine Verheißung bekommen, einer großen Nachkommenschaft. Sie sind 75 Jahre, Abraham ist 75 Jahre alt, als Gott das zu ihm sagt. Und jetzt vergehen 10 Jahre und nichts passiert. Und dann denkt sich Sarah, mein Gott ist doch ein Gott, dessen Wort wahr ist. Ich versuche uns da so ein bisschen mitzunehmen. Ja. So, und sie sagt sich, und Gottes Wort muss doch eintreten, aber vielleicht möchte Gott, dass ich ein bisschen mithelfe. Ja. So, wenn ich nicht schwanger werde, dann vielleicht unsere Hausmagd, unsere Sklavin. Und das war damals nicht unüblich gewesen, dass wenn Unfruchtbarkeit in einer Ehe vorlag, dass man dann eben eine Nebenfrau, häufig eine Sklavin im Haus, genommen hat und sie zur Nebenfrau wurde. Und wenn dann Kinder daraus entstanden sind, gekommen sind, dann wurden sie der Herrin zugerechnet. Und deswegen sagt Sarah, dass ihr eben aus Hagar eine Familie aufgebaut oder Kinder, dass sie daraus aufgebaut werden würde. Wir sehen das später bei dem Enkel Abrahams in einer ähnlichen Form. Ja, Rahel bekam lange Zeit keine Kinder und dann gibt sie Jakob ihre Magd Bilha. Ja, die gleiche Situation. So, das war damals nicht unüblich gewesen, hatte eine gewisse Normalität gehabt. Und nun, hier ist es ähnlich, Hagar wird schwanger und dann passiert etwas. Das hat ihr als Mensch eine solche, ich glaube einmal eine Wertschätzung gegeben, ja, dass Sarah sie zur Nebenfrau ernennt. Sie durfte sie Abraham geben und dann wird sie auch noch schwanger. Das heißt, das Kind, das in ihr heranwächst, wird quasi zur Familie gehören oder ihren Herren quasi einen Beitrag dazu leisten. Aber dabei bleibt es leider nicht. Hagar fängt an, ihre Herren gering zu schätzen. Und das missfällt der Sarah. Ihr kennt diese Geschichte, ja, und sie nimmt sich vor, sie spricht das mit Abraham ab und dann nimmt sie sich vor, das können wir so nicht dulden, das muss geändert werden. Und jetzt entsteht eine bedrohliche Situation für die Hagar. Und was macht Hagar? Sie flieht. Sie flieht Richtung Ägypten. Darauf werde ich gleich noch kommen. Hagar, ihr Name bedeutet Flucht. Aber wisst ihr, bei genauerem Hinschauen flieht Hagar eigentlich nicht nur vor Sarah, sondern Hagar, sie flieht auch vor ihrem eigenen Versagen. Sie ist diejenige, die diese Situation hat eskalieren lassen. Sie ist diejenige, die auf Sarah herabgeschaut hat. Sie ist diejenige, die sie verachtet hat. Und sie ist diejenige, die an der Situation hätte etwas ändern können. Aber sie macht es nicht, sondern sie flieht in diesem Sinne vor ihrem eigenen Versagen. Sie flieht vor ihrer Verantwortung, denn als sie merkt, dass es jetzt für sie eng wird, dass Sarah einen anderen Ton anschlägt, das will sie sich nicht mehr bieten lassen. Und sie ergreift die Flucht. Hagar auf der Flucht vor Sarah, auf der Flucht vor ihrem eigenen Versagen, vor ihrer Verantwortung, die sie hatte. Aber ich hatte gerade gesagt, sie floh nach Ägypten. Ihr Lieben, ich weiß, dass ihr das wisst, aber wofür ist Ägypten ein Schattenbild in der Bibel? Für die Sünde, ja? Und wisst ihr, was ich glaube? Der Zeitpunkt, als Hagar schwanger geworden ist, ist 10 Jahre, nachdem sie mit Abraham und Sarah aus Ägypten kam. Sie lebte schon 10 Jahre in der Familie. Der Bibeltext, Kapitel 16, zeigt uns, dass Hagar gebetet hat. Und mir scheint es, dass Hagar den Glauben Abrahams, den Gott Abrahams, in ihr Leben aufgenommen hat. Und ich glaube, das muss sie beeindruckt haben und sie muss eine besondere Stellung zu der Familie gehabt haben, denn Sarah würde nicht ohne Grund Hagar als Nebenfrau wählen. So, und ihr versteht jetzt vielleicht den Gedanken, den ich meine, denn Hagar macht sich zurück auf den Weg nach Ägypten. Und ich glaube, dass die Bibel uns dadurch etwas sagen will. Sie flieht in ihr altes Leben zurück. Und wisst ihr, deswegen finde ich das so enorm. Ihr Name bedeutet Flucht. Und Hagar ist in ihrem Leben, in ihrem ganzen Leben auf der Flucht. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, wird Hagar ein Sinnbild für uns Menschen, die wir mit unseren Problemen vor Gott weglaufen. Und deswegen hat diese Geschichte so einen hohen Stellenwert auch für mich bekommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, wo du dich wiederfindest, aber gibt es Menschen, die im Streit miteinander leben? Streit mit den Nachbarn, Streit mit den Arbeitskollegen. Da gibt es Ehen, die an einem Nullpunkt angekommen sind, wo man sich nicht mehr viel zu sagen hat, wo sich der Ehepartner seiner Verantwortung entzieht. Verantwortung, die wir füreinander tragen. Und Gott sei es geklagt, es gibt Streit unter Glaubensgeschwistern. Es gibt Streit um ein Erbe. Und das sind die Situationen, da redet man vielleicht seit Wochen nicht miteinander, seit Monaten. Und manchmal werden aus Monaten dann auch Jahre. Man merkt, dass man sich aus dem Weg geht. Man merkt, dass man nicht bereit dazu ist, Vergebung möglich zu machen. Entweder zu vergeben oder um Vergebung zu bitten. Und wisst ihr, mir scheint es, diese Menschen sind auf der Flucht vor ihrer Verantwortung. Diese Menschen, sie sind mit ihrem Problem auf der Flucht vor Gott, wenn sie diesen Zustand in ihrem Leben dulden und an diesem Leben nichts ändern. Und deswegen glaube ich, dass Hagar ein Sinnbild für diese Menschen ist. Wir kennen Menschen, die vielleicht im Kampf gegen die Sünde versagt haben, so wie Hagar. Es sind Menschen, die nicht bereit sind, sich der Verantwortung zu stellen, die sie vor Gott haben. Ich habe Menschen in meinem Leben kennengelernt oder bin mit Menschen zusammengekommen, die vor der Sünde weggelaufen sind. die vor der Sünde ins Ausland ausgewandert sind. Und dann, ich hörte das Zeugnis von einem Bruder, der sagte, weißt du was, bevor ich in Nordamerika angekommen bin, war die Sünde schon da. Und das hat nicht lange gedauert. Das Leben, das ich eigentlich zurücklassen wollte, das hat mich da genauso eingeholt. Warum? Weil wir uns nicht der Verantwortung stellen, sondern weil wir vor dem Problem Sünde weglaufen. Aber die Sünde holt uns immer wieder ein, bis zu dem Punkt, wo wir uns ihr stellen, so wie Gottes Wort uns das sagt. Menschen, die im Kampf gegen die Sünde versagt haben. Man hat vielleicht angefangen, Sünde im Leben zu akzeptieren. Man verheimlicht vielleicht eine Sünde vor dem Ehepartner. Wisst ihr, ich habe als Jugendlicher Sünde vor meinen Eltern verheimlicht. Ich habe mich nicht der Sünde gestellt. Ich bin vor diesem Problem geflohen. Ohne Erfolg. Viele Menschen führen ein Doppelleben, nicht nur in der Ehe. Wisst ihr, die Grenze verläuft manchmal zwischen der Arbeitswoche und dem Wochenende. Ich habe einen Studienkollegen gehabt. Irgendwann kommen wir ins Gespräch und er sagt zu mir, weißt du was, Nico, ich wäre auch so ein Mensch geworden wie du, wenn die Christen nicht so erbarmungslose Heuchler wären. Er war in einer Kirche, in einer Landeskirche. Und er sagt, es hat mich angewidert. Ich die Leute in der Woche gesehen habe und dann am Sonntag in der Kirche. Wisst ihr, es kann dazu kommen, dass wir Sünde im Leben akzeptieren, dass wir ein Doppelleben führen. Gott ist ein Gott, der sieht und Menschen fliehen vor diesem Problem. Menschen, die wie der verlorene Sohn vom Vater vor Gott weglaufen. Auch das gibt es. Menschen, denen die Welt mehr bedeutet als Gott. Menschen, die mit ihrem Glauben gebrochen haben. Menschen, die vielleicht aufgegeben haben, Gott zu dienen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Vielleicht, weil sie nicht standhalten konnten. Vielleicht, weil sie enttäuscht wurden, weil sie unerfüllte Wünsche haben, weil sie unbeantwortete Fragen haben. Haben sie mit dem Glauben gebrochen. Sie laufen weg vor Gott. Menschen, die einfach nur Mitläufer geworden sind. Wo das Gott ihnen einfach nur eine Form ist. Ja? Sie kommen morgens in den Gottesdienst, ein Mensch, der sie sieht, der Gemeinschaft mit ihnen hat, der denkt, es ist alles in Ordnung. Aber im Herzen wissen sie ganz genau, ich bin nur Mitläufer, ich bin einer dieser Heuchler. Menschen, die auf der Flucht vor Gott sind. Menschen, die einem Irrglauben verfallen sind. Menschen, die wie Hagar andere gering achten, die sich vielleicht einen gewissen Stolz über andere erheben. Ich musste da an das Sendschreiben Jesu, an die Gemeinde in Laodicea denken. Und Geschwister, ich hab mich gefragt, ob ich das sagen darf. Und wisst ihr, ich zeige nicht mit dem Finger auf euch, ohne mit drei Fingern auf mich zu zeigen und auch auf unsere Gemeinde zu zeigen. Aber wisst ihr, das Sendschreiben sind die Sendschreiben, die Gott uns gegeben hat, damit wir uns daran prüfen und damit sie uns zur Besserung dienen. Und an Laodicea heißt es, du sagst, ich bin reich und habe Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und Gott gibt dazu zu verstehen, dass sie stolz geworden sind. Dass da offenbar auch ein gewisser geistlicher Hochmut vorgelegen hat. Wir haben alles, wir brauchen nichts. Ihr Lieben, Gott mag uns davor bewahren, dass das nicht der Fall ist, dass wir uns überheben über andere. Und ich glaube, das ist eine Art, wie wir vor Gott weglaufen, so wie Sarah das tat. So wie Hagar das tat. Jona, er ist vor seiner Aufgabe, vor seinem Auftrag weggelaufen. Und wir können diese Reihe immer weiter fortsetzen. Ja, ich denke, ganz allgemein können wir sagen, Menschen, deren Beziehung mit Gott Schaden gelitten hat und die an diesem Zustand nichts ändern, die laufen vor Gott weg. Und die sind auf dem Weg nach Ägypten. Aber weißt du was? Das muss nicht so bleiben. Denn Hagar hat eine Begegnung mit Gott. Jetzt bin ich bei dem dritten Gedanken. Und hier die Verse 7 und 8. Und die möchte ich uns kurz lesen. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr die Bibel mit dabei habt, 1. Mose 16. Und achtet mal ganz bewusst auf die Worte. Vers 7. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Vielleicht erst mal bis hierher. Denkt einmal ganz kurz über den Vers nach. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Weg nach Schur. Ihr Lieben, was fällt euch auf? Sie durfte nicht weitergehen. Interessanter Punkt, nicht wahr? Warum nicht? Richtig. Wie hat er sie aufgehalten? Ja, aber wisst ihr, hier ist ein Wort, das ist mir plötzlich so groß geworden. Der Engel des Herrn, er fand sie. Weißt du, was das bedeutet? Gott sucht Menschen, die auf dem Weg nach Ägypten sind. Bedeutet uns das etwas? Gott sendet seinen Engel, damit er Menschen sucht, die vor Gott fliehen. Weißt du, die Tatsache, dass du heute Morgen hier bist, wenn du Kind Gottes bist, wenn du ihn gefunden hast, ist die, weil er seinen Engel, weil er durch seinen Geist geredet hat in deinem Leben, weil er dich gesucht hat. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, zu suchen und zu retten, die verloren sind, die Erlösung brauchen. Und weißt du, wenn du heute Morgen hier bist und du Erlösung brauchst, ob du von zu Hause aus mitschaust, ob du die Predigt hörst, weißt du was? Gott sucht dich heute. Und er sieht dich. Er hat Acht auf dich. Und weißt du, Gott zeigt mir hier, er ist um den einzelnen Menschen bemüht. Gott war bei Sarah und Abraham ganz gewiss. Aber er weiß, dass Hagar geflohen ist. Und die Hagar hat er auch gesehen und er sucht sie. Wisst ihr, was auffallend ist? Ihr habt das gerade schon gesagt. An dem Brunnen Beer Lahai Roi. Wisst ihr, wie weit dieser Brunnen von Hebron weg war? Ich habe es auch nicht gewusst. Ja? Luftlinie 130 Kilometer. Luftlinie. Unwegsames Gelände. Weißt du, wie lange Hagar schon auf dem Weg war? Sie hat schon den halben Weg nach Ägypten geschafft. Da würde man sagen, Gott, hättest du nicht früher? Meine eine Tagesreise hätte doch gereicht, oder? Ich möchte dich nicht ermutigen, weiter zu fliehen. Ich möchte dich nicht ermutigen, Gott herauszufordern und zu warten, bis du dich für ihn entscheidest. Aber ich möchte dir sagen, wenn du vielleicht das Gefühl hast, warum redet Gott nicht, warum wartet Gott so lange? Weißt du, Gott muss manchmal Situationen in deinem Leben zulassen, bis du nicht mehr weiter kannst und bis du vor ihm zerbrichst. Das ist der Zustand, den er braucht. Und deswegen ärgere dich nicht darüber, wenn Gott schwere Situationen in deinem Leben zulässt. Wir haben vorhin darüber gesprochen, es gibt Situationen, ja, wo wir vor Gott zerbrechen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Vielleicht ist das dein Brunnen, wo Gott dich sieht und wo er anfängt, zu dir zu reden und wo Gott dir zwei Fragen stellt. Denn der Engel des Herrn hat etwas Wichtiges mitzuteilen. Und wisst ihr, das überwältigt mich. Immer da, wo die Bibel uns Fragen stellt, sollten wir innehalten. Und ich weiß nicht, wie viel du heute aus diesem Gottesdienst mitnehmen wirst. Und vielleicht bin ich dir jetzt schon zu lang, aber weißt du, ich möchte dich bitten, nimm dir zwei Fragen mit. Die Fragen, die der Engel hier Hagar stellt. Hagar, Magd Saras, woher kommst du? Und wo willst du hin? Nimm diese Fragen mit und denke darüber nach. Und sei ehrlich zu dir, sei ehrlich zu Gott. Wo kommst du her? Und wo willst du hin? Weißt du, darum geht's. Wisst ihr, was interessant ist? Hagar hat nur auf eine Frage eine Antwort. Wo sie herkommt. Ich bin auf der Flucht. Sie hatte keine Idee, wie es für sie weitergeht. Sie hatte keine Idee, wo sie hinkommt. So. Jeder von uns kennt sich selbst. Er weiß, wo er herkommt. Aber diese Frage sollten wir immer im Kontext mit dieser zweiten Frage sehen. Ja? Wo willst du hin? Und Menschen, die auf der Flucht, wisst ihr, eine Fluchterfahrung ist sehr unangenehm. Ganz aktuell, ja, viele Flüchtlinge kommen nach Deutschland. Und wenn du die fragst, ist Flucht angenehm? Nee. Und wisst ihr, eine Flucht vor Gott ist auch nicht angenehm. Aber weil dieses unangenehme Gefühl da ist, versuchen wir Menschen, dieses unangenehme Gefühl zu ertränken, indem wir irgend Dinge, die uns Spaß machen, die uns Freude machen, uns aufladen. In der Regel ist das die Freude an der Sünde, die Lust an der Sünde. Und wir versuchen damit, das unangenehme Gefühl der Flucht zu erdrücken. Und deswegen, wenn du dieses unangenehme Gefühl nicht hast, dann stell dir diese Frage, wo willst du hin? Und wisst ihr, ich bin überzeugt, wenn ich aus dem Gespräch mit meinen Kollegen manchmal raushöre, die wünschen sich manchmal glückliche Ehen, da wo sie unglücklich sind oder wo sie vielleicht nicht existent sind. Es gibt Menschen, die wünschen sich Frieden mit Gott. Es gibt Menschen, die wollen vorbildliche Arbeitnehmer sein. Und vielleicht willst du ein vorbildliches Kind Gottes in der Gemeinde sein. Ich hoffe, du gehörst zu denen, die in den Himmel wollen. Weißt du, ich hoffe, du hast Antworten auf die Fragen, wo will ich hin? Was ist mein Ziel im Leben? Und ich hoffe, dass du darauf achtest, dass du dich auf dem richtigen Weg befindest. Noch ein kurzer Gedanke. Wusste der Engel des Herrn nicht, woher Hagar kam, wohin sie geht? Natürlich wusste der das. Er spricht sie an. Hagar, Magd Saras. Der wusste ganz genau, wo sie herkommt. Und er wusste auch, wohin sie geht. Warum fragt er sie trotzdem? Dankeschön. Und weißt du, wenn du heute Morgen diese Fragen hörst, Gott will, dass du dir Gedanken darüber machst, dass es dir ganz persönlich bewusst ist. Gott weiß, woher du kommst, Gott weiß, wohin du gehst, aber er möchte, dass du darüber nachdenkst. Das lehrt mich, dieses Wort an der Stelle. Und Gott sucht diese Begegnung mit Menschen bis heute in diese Zeit. Ja, an die Gemeinde in Ephesus sagt er, denke, wovon du gefallen bist und tue wieder die ersten Werke. Gott sucht diese Begegnung mit dir und mit mir. Mein letzter Punkt, Verse 9 bis 10. Hagar kehrt um. Hagars Umkehr. Was sagt der Engel zu ihr? Und dann sprach der Engel des Herrn, kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und weißt du, ich möchte dir das heute Morgen zurufen, wenn du auf einem falschen Weg, wenn du auf dem Weg nach Ägypten bist, möchte ich dich wirklich im Namen Jesu bitten, kehre wieder um und demütige dich unter Gottes Hand. Lass von deinem Vorhaben ab, gib deine Flucht auf. Weißt du was, geh dahin zurück, wo deine Flucht begonnen hat. Ist eigentlich total logisch, ne? Wenn wir uns irgendwie verirrt haben, du bist in einem Wald unterwegs und kommst irgendwie in eine Gegend, wo du sagst, Moment, wo bin ich hier? Du kehrst eigentlich an den Punkt zurück, wo du genau weißt, okay, hier kenne ich mich aus, hier weiß ich wieder Bescheid. Und im geistlichen Leben ist das ein gutes Bild. Also wenn du auf Abwege geraten bist, geh dahin zurück, wo du weißt, du warst richtig. Und dann geh weiter mit dem Herrn. Und deswegen, das, was der Engel sagt, geh zurück, kehre um. Das Neue Testament spricht an der Stelle von Buße. Nichts anderes ist das, ja? Tu Buße über dein Leben und schlag eine andere Richtung ein. Demütige dich, das heißt, gib deinen Fehler zu, brich mit den Dingen, die dich hierher gebracht haben, erneuere deinen Bund, sei bereit, Dienerin zu sein aus der Sicht Hagars. Wisst ihr, das können wir so wunderbar übertragen auf unser Leben, in unserer Beziehung zu Gott. Und weißt du was? Bleibe vor allen Dingen dabei. Lass Flucht nie eine Option in deinem Leben sein. Lass dir Hagar als warnendes Beispiel vor Augen stehen, weil Gott hat einen Ort, an dem er dich haben will, an dem er mich haben will. Deswegen sagt er zu Hagar, kehre um. Das ist der Ort, wo ich dich haben will, wo ich dich gebrauchen kann. Und diesen Ort hat Gott für dich und für mich. Und wenn Gott etwas von uns erwartet, dann ist das in unserer Reichweite. dann ist das im Bereich des Machbaren für uns, dann können wir das wirklich tun. Ja, wenn du ein Vorbild als Kind Gottes sein kannst, das kannst du tun, das ist in deiner Reichweite, weil Gott erwartet es ja letztlich von dir, in deiner Gemeinde, in deinem Umfeld. Vielleicht willst du ein Vorbild in der Familie sein, in deiner Ehe sein. Vielleicht willst du ein Vorbild auf deinem Arbeitsplatz sein, wo immer du bist. Wenn das dein Wunsch ist, dann ist das der Ort, wo du im Willen Gottes stehst. Das ist der Ort, wo Gott dich eben haben will. Du wirst ein Mensch sein, auf den man sich verlassen kann. Und weißt du was? All das, dieser Zustand, eben nach Gottes Willen zu leben, ist nichts, was du dir durch Werke oder durch Dienste erarbeiten musst. Es geht nicht um Werkegerechtigkeit. Dieser Zustand ist Folge deines Gehorsams. Bist du gehorsam, dann bist du an dem Ort, wo Gott dich haben will, weil du dann in seinem Willen stehst. Und das wird hier in diesem Wort deutlich, denn der Engel des Herrn knüpft diese Umkehr an eine wunderbare Verheißung. Wenn du umkehrst, wenn du wieder bei Sarah bist, sieh, du bist schwanger geworden, Vers 10. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so vermehren, dass sie vor Menge nicht mehr gezählt werden können. Ich will deine Nachkommen. Eine wunderbare Verheißung. Geh zurück, demütige dich und ich werde dich segnen. Und Hagar, das lesen wir, sie war gehorsam, sie kehrt um. Sie demütigte sich und wisst ihr, wie lange sie noch blieb bei Sarah und Abraham? 15. Mindestens 15 Jahre, denn es hieß, als dann sie wurde auch nicht wegen ihres Verhaltens fortgeschickt, sondern wegen Ismaels Verhalten wurde sie fortgeschickt, ja? aus der Familie Abrahams und Sarahs. Aber es heißt dann, dass Ismael 15 Jahre alt war. Das heißt, so lange lebte sie und ich glaube, so lange demütigte sie sich unter die Hand ihrer Herren. Und sie hat dort, glaube ich, empfinde ich, so ein gesegnetes Leben erlebt, weil Gott war mit ihr, er begegnete ihr nochmal, er tat Wunder vor ihren Augen. So, sie lebte im Segen Gottes. Ich habe am Anfang mit einem Beispiel angefangen und sagte, ich war etwas erschrocken, als meine Frau mich fragte, warum bist du bei der Sparkasse? Du hast diese Predigt gehört, du weißt, dass Gott dich sieht. Ich weiß nicht, was in deinem Inneren vorgeht. Gott ist dein Gott, der dich und mich sieht, dich persönlich, dein Herz, dein Leben, deine Gedanken, deine Taten. Gott ist nicht nur ein Gott, der dich sieht, er ist auch ein Gott, der dich sucht, weil er einen Ort hat, wo er dich haben will. Und ich wünsche dir und ich wünsche es mir persönlich, dass wir diesen Ort finden und dass wir an diesem Ort leben. Und ich wünsche dir, damit du dir im Klaren darüber bist oder dass du dir im Klaren darüber bist, wo du herkommst und wo du hin willst. Amen.